Geschenk auf Zeit. Was ist, wenn mein Kind stirbt? Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Es ist ein Tag wie jeder andere. Doch es ist ein Tag, der alles verändert. Es beginnt mit einem Anruf, mit der Nachricht, dass das Kind bei einem Unfall verunglückt ist. Und dass es mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus liegt. Und dann später die Information, dass die Ärzte den Sohn oder die Tochter nicht mehr retten konnten. Der Tod des eigenen Kindes ist mit das Schlimmste, was einem Vater und einer Mutter passieren kann. Das zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Und das geht einem sein Leben lang nach. Wie gut tut es, in einer solchen Situation nicht allein zu sein, Familie und Freunde zu haben, die einem beistehen. Und sehr tröstlich kann es auch sein, von anderen Betroffenen zu erfahren, wie sie eine solche Situation durchlebt haben. Dies soll in unserer heutigen Lebenshilfesendung geschehen. Ein Vater wird uns erzählen, wie es ihm mit und nach dem Tod seines Sohnes ergangen ist. Wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit ein hilfreiches Beispiel geben, wie man mit einem solchen Schicksalsschlag umgehen kann. Lebenshilfe am konkreten Lebensbeispiel. Franz Adolf Kleinrahm ist Diakon. Er ist Diplom-Sozialwissenschaftler, Theologe, Journalist, Exerzitienbegleiter und Kommunikationstrainer. Er leitet das Geistliche Zentrum für Familien in Heiligenbrunn in der Diözese Regensburg sowie die geistliche Gemeinschaft Familien mit Christus, deren Mitglieder in deutschen und ungarischen Diözesen leben. Er ist seit 40 Jahren verheiratet mit Angelika Kleinrahm. Sie haben 5 Kinder, 2 davon sind gestorben. Ein Mädchen, Lioba, gleich bei ihrer Geburt und Sohn Benedikt vor über 6 Jahren bei einem Verkehrsunfall mit seinem Motorrad. Damals war Benedikt 24 Jahre jung und wurde jäh aus dem Leben gerissen und aus seiner Familie. Franz Adolf Kleinrahm hat seine Erfahrungen mit diesem tragischen Ereignis aufgeschrieben und lässt uns heute daran teilhaben. Er ist uns aus Heiligenbrunn zugeschaltet. Grüß Gott, Diakon Kleinrahm.
Ja, grüß Gott, Herr Klose.
Ja, ich habe ein bisschen erzählt. Sie werden gleich in einem längeren Vortrag ganz genau erzählen, was sich da ereignet hat, wie das alles war und was Sie da bewegt hat. Was hat Sie bewogen, schon auch vor einigen Jahren eigentlich, Ihre Erfahrungen mit Benedikts Unfalltod aufzuschreiben?
Dieser plötzliche jähe Tod hat mich so in ein inneres Chaos geworfen, dass ich für mich den persönlichen inneren Weg einfach aufgeschrieben habe, um dadurch, dass ich dieses Chaos vor mich lege auf den Schreibtisch, halt sortieren zu können. Und diesen Aufschrieb habe ich immer wieder mal angeschaut und fortentwickelt. Und dann habe ich irgendwann begonnen, auch in den Eheseminaren, die ich halte, davon zu sprechen. Und ich habe wahrgenommen, das, was Sie gerade auch in Ihren Worten sagten, dass solches Teilen von persönlichen Erfahrungen anderen Eltern, aber auch Geschwistern geholfen hat, ihre eigene Beziehung zu lebenden Kindern und Geschwistern im Licht des Todes zu bedenken und bei anderen den eigenen Trauerprozess in der eigenen Familie zu vertiefen, durchaus immer mit dieser Zielrichtung, die Freude am Leben zu vertiefen und das Vertrauen in Gott zu stärken. Deswegen dieser Prozess, wie er niedergelegt ist.
Ja, und wir sind dankbar, dass Sie das mit uns teilen, denn man erfährt sehr viel Persönliches und es soll helfen, wenn man in so einer Situation steht oder vielleicht kommt man auch mal in so eine Situation, dass man selber betroffen ist, dass hoffentlich passiert sowas nicht, aber man weiß es nie oder auch man weiß von Freunden in der Bekanntschaft, die so etwas durchstehen. Wir wollen mit dieser Sendung eben ja einen Raum öffnen, dass hier Verständnis oder auch ja vielleicht sogar Mitgefühl möglich sein wird oder auch Teilen eben eines tragischen Ereignisses mitteilen, hilft hier und kann tröstlich sein und echte Lebenshilfe. Wir haben diese Sendung überschrieben mit dem Titel Geschenk auf Zeit. Und Diakon Kleinram, Sie haben für diese Sendung einen Vortrag vorbereitet mit dem Titel Gott hat uns Benedikt geliehen. Das hören wir jetzt gleich. Was meinen Sie damit? Ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag zu halten.
Ja, dieses geliehen haben, das fand ich beim heiligen Hieronymus, der im 4. Jahrhundert in Bethlehem in der Geburtskirche lebte. Der hat mal aufgeschrieben, anlässlich eines Todesfalls, du hast ihn uns geliehen, Herr, und er war unser Glück. Du hast ihn zurückgefordert, und wir geben ihn dir ohne Murren, aber das Herz voll Wehmut. Und in der Vorbereitung auf diese heutige Sendung habe ich genau dieses auch in mir wahrgenommen. Ohne Murren, aber das Herz voll Wehmut. Liebe Hörerin, lieber Hörer, im Mai 2007 starb mein Sohn, Benedikt. Gestern wäre er 31 Jahre alt geworden. Vor uns am nächsten Sonntag feiern wir Christkönig. Jesus Christus ist König durch das Kreuz, durch seine Hingabe für die vielen. Und durch ihn haben wir ja Zugang zur himmlischen Herrlichkeit. Und mein Vertrauen und mein Glauben ist, dass unser Sohn diesen Schritt hinein in die himmlische Herrlichkeit bereits gegangen ist. Aber wir selber sind hier mit Wehmut. Und ich lade Sie als Hörerin, als Hörer ein, an diesem eigenen Weg der Trauer und an meinem Ringen mit und Festhalten an Jesus Anteil zu haben. Vielleicht ist das für Sie eine Zumutung. Ich hoffe eher, dass es eine Ermutigung ist. So möchte ich einsteigen. Ein Sonntag, Muttertag im Jahre 2007. Ein ruhiger Nachmittag mit einem der fünf Kinder bei Tisch. Es läutet. Die Polizei steht vor der Tür und bittet zum Gespräch. Ihr Sohn Benedikt hatte einen schweren Unfall mit dem Motorrad. Hier ist die Telefonnummer der Kollegin, die den Unfall aufgenommen haben. Und das ist die Nummer der Klinik, in die ihr Sohn geflogen wurde. Es sieht wohl nicht gut aus. Ein prüfender Blick der beiden Polizisten, ob ich nicht kollabiere. Eine fürsorglich hilflose Berührung an meiner Schulter, alles Gute. Ich gehe nach oben, Gespräch mit meiner Frau Angelika und unserer 19-jährigen Tochter Birgitta. Zwei Telefonate, erst mit der Polizei am Unfallort, dann mit der Intensivstation der Klinik. Der Arzt sagt mir, Ihr Sohn hat multipelste Verletzungen. Wir haben ihn in der Spiral-CT untersucht, zweimal reanimiert, 40 Blutkonserven gegeben, vor einer Stunde ist er verstorben. Mein Beileid. Die Gefühle bäumen sich auf. Der Abgrund der Trauer ist mir fremd. Diesen Abgrund haben wir beim Tod der eigenen Eltern nicht kennengelernt. Jene Tode waren normal, der hierarchischen Ordnung entsprechend. Gingen sie zuerst und durch Krankheit waren alle vier und auch wir vorbereitet. Herr, wo ist mein Sohn? Bei dir, auf dem Weg zu dir? Sei barmherzig. Dieser Tod wozu? Wozu, Herr, mein Gott, steht mein Sohn, unser Kind nun vor dir? Schreit mein Inneres zu Gott. Vor wenigen Wochen war er ausgezogen, hatte eine neue Stelle angetreten als Landschaftsgärtner im forstnahen Bereich, hatte eine Zusatzausbildung als Baumsteiger begonnen, um mit Seilklettertechnik Problembäume zu bearbeiten. Er hatte eine kleine Wohnung, seine bisher schönste, in Blickentfernung zum Arbeitsplatz. In der Mitarbeiterschaft hatte er bereits beim Probearbeiten guten Anschluss gewonnen. Eine christliche Arbeitsgemeinschaft mit dem programmatischen Namen Elpis, Hoffnung. Er war begeistert von seinem neuen Umfeld und den Möglichkeiten, die sich ihm eröffnet hatten. Meine Frau Angelika ruft unsere Tochter Rita an. Ich habe eine schlimme, traurige Nachricht für dich. Benedikt ist tot. Erst spät am Abend erreiche ich unseren Sohn Dominik. Ich habe eine sehr traurige Nachricht. Dein Bruder, mein Sohn, ist tot. Mit Birgitta sitzen wir am Tisch und rotieren. Wie kann sie morgen und übermorgen ihre beiden Abitur-Leistungskursklausuren erfolgreich schreiben? Kinder sind uns zu Lehen gegeben. Die mittelhochdeutsche Formulierung für Leihgabe. Darüber habe ich oft in Erziehungsvorträgen gesprochen. Kinder empfangen wir als Eltern, die wir im christlichen Verständnis Mitarbeiter der schöpferischen Liebe Gottes sind, aus Gottes Hand, um sie einige Jahre zu verwalten, ihre Talente zu wecken und zu fördern und sie dann freizugeben in die Eigenständigkeit, in eine Beziehung, Ehe oder, wie bei uns, in den Tod. Wir haben vor dem Begräbnis Eucharistie gefeiert. Ein Gottesdienst, bei dem die Auferstehung Jesu Christi im Vordergrund stand. Das Wort aus Exodus 34, Jahwe ist ein barmherziger Gott. Diese Aussage stand im Mittelpunkt. Es wurde in den Liedern des Gemeindechores besungen und im Lobpreis der Gemeinde proklamiert. Im Schlusslied am Grab, das mit einem von seinem Bruder Dominik komponierten Instrumentalstück für Djembe und Querflöte eingeleitet wurde, sang die Gemeinde: Der Herr ist ein großer Gott, der liebend über uns wacht. Wir erfahren unsere Gemeinschaft, deren Anfänge damals 22 Jahre zurückliegen, als große Stütze in der Trauer. Auch Mitarbeiter, Familien und Teilnehmer unserer Seminare sind gekommen. Viele teilen unseren Schmerz. Zugleich erfahren sie uns als Vorbild, wie einige uns später zurückmelden. Wir stehen, wo uns dieser Tod hingestellt hat, am Grab unseres Sohnes. 24 Jahre wurde er alt. Den Namen Benedikt gaben wir in programmatischer Absicht. Ein Gesegneter soll er sein und anderen zum Segen werden. Wie, Herr, kann er andere segnen, wenn er nicht mehr unter den Lebenden ist? So heißt es in Jesaja 38. Und so schreit mein Herz. Doch auch die himmlische Kirche steht im Lobpreis vor dir, mein Gott. Als Kirche sind wir verbunden. In meinem Tagebucheintrag wechsle ich aus dieser Gebetsform hinein in eine Ansprache auf meinen Sohn hin. Mein Sohn, dir habe ich den Herrn gezeigt. Ja, du hast die Geschichte vom verlorenen Sohn selber Kindern in Gruppen erzählt. Du hast bei Gottesdiensten in Segnungsteams mitgewirkt. Und du hast deine Sehnsucht nach dem vollen Leben auch auf Wegen ausgelebt, experimentellen, was ich gelegentlich als Widerspruch zu mir empfand und mir Kummer bereitete. Deine Freunde aus verschiedenen Klicken kamen zahlreich zur Beerdigung und blieben gerne zum Trauermahl. Wir waren 130 Personen bei Tisch. Sie haben von dir erzählt. Einige kamen später nochmals für einen Abend. Und dann sind Mama und ich an den Unfallort gefahren. Zuerst haben wir dein geliebtes Motorrad besichtigt. Nur ein paar Schrammen hat es und einen gebrochenen Lenker. Gebrochen von der Kollision mit dem Betonpfeiler, der auf der niedrigen Gartenmauer aufsaß, an der du entlang geschrammt bist. An dem Pfeiler hast du dir so große Verletzungen zugezogen, dass du daran starbst. Für uns als Ehepaar, als Eltern war es gut, dort auf der Straße zu trauern, zu schauen, uns zu besprechen. Dir nahe zu sein, ohne zu verstehen. Hier kam sie doch, die Frage nach dem Warum. Laut Polizeibericht bist du auf Split, der wegen des neu gebauten Kreisverkehrs auf der Straße lag, ins Rutschen gekommen und 55 Meter hinter dem Kreisverkehr gegen diesen Pfeiler geschlagen. Die Fußrasten Motorrades haben sich in den Beton geschlagen. Der Lenker kam nur bis zur Metallarmierung in den Beton. Was deinen inneren Organen widerfuhr, wissen nur die Ärzte von der Notaufnahme. Mir sagten sie, Milz- und Leberriss sowie einige Brüche vom Unterschenkel bis zum Schlüsselbein. Im Gottesknechtslied Jesaja 53 heißt es, der Herr fand Gefallen an seinen zerschlagenen Knecht. So ein Wort steigt dann in mir auf. Und auch bei Hiob und Gott verwundet. Doch seine Hände heilen auch. Damals in Genesis 22 beim Abrahamsopfer gebot der Engel Gottes Einhalt. Und der Sohn namens Isaak überlebte die für Vater und Sohn angstvolle Situation. Doch du, Gott, hast deinen eigenen Sohn nicht verschont. Er starb wirklich am Kreuz. Seine Seite wurde geöffnet und Blut und Wasser flossen heraus. In all diesem Schmerz bete ich an Jesus, den Verlassenen, aber Auferstandenen. In der Woche nach dem Tod haben sehr viele Gemeinden in der Eucharistiefeier deinen Namen, Benedikt, genannt und dich und auch uns als Eltern Gott hingehalten, in das Kreuzesopfer hineingestellt. Danke Gott, dass wir zu diesem deinen Leib gehören dürfen, Glieder deiner Kirche sind. Der Weihbischof, der der Beerdigungsliturgie vorstand, hat dich gesegnet. Gemeinsam mit den mitfeiernden Priestern und Diakonen, so wurde der Schmerz, den vor allem die Gemeinschaft mit uns teilte, gelindert. Und als Gemeinschaft erfuhren wir Wertschätzung und durch den Dienst des Bischofs erfuhren wir ein Miteinander der kirchlichen Realitäten, eben der Pfarrgemeinde, der neuen geistlichen Gemeinschaften und unserer eigenen Gemeinschaft. Meinen ersten Vortrag nach dem Tod habe ich in dem Bundesland, in das du, Benedikt, umgezogen warst, gehalten. In der Hauskapelle meines Quartiers, dem Trierer Priesterseminar, betrachtete ich eine Darstellung Mariens mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß. Dabei ist mir ihr Vorbild tiefer erschlossen worden, den Tod annehmen, selbst wenn ein Kind vor mir stirbt, den Tod berühren, ja sagen. Dich, Benedikt, durfte ich noch im Sarg zart streicheln, eine nur kleine Geste gegenüber dem Handeln Mariens. Am offenen Sarg haben wir als Familie von deinem toten Körper Abschied genommen. Bis auf die ausgeschlagenen Schneidezähne sahst du gar nicht so schlecht aus, wie aufgrund der ärztlichen Beschreibung wir erwartet hatten. Benedikt, du lebtest gerne draußen in der Natur. Papa, geh mit mir in den Wald, hast du mich als Grundschüler bedrängend oft aufgefordert. Dein Berufsfeld war dir so früh klar. Du liebtest von Kindesbeinen an Werkzeuge, so wie mein Vater. Unsere Handwerkertradition hättest du in der Familie fortgeführt. Nun ist in unserem Familiensystem dein Platz nur noch in der Erinnerung besetzt. Was werden wir tun? Was wird uns geschehen, dass die Balance wiederhergestellt wird? Und auch die Frage, was werde ich nun in mir entdecken an Wesenszügen, in denen du mir so ähnlich warst? In der Kondolenzpost, etwa 240 Briefe und Mails haben wir erhalten, und im Kondolenzbuch, das beim Trauermahl auslag, wirst du beschrieben als locker, sonniger Art, liebenswürdig, fröhlich, freundlich und zuvorkommend. Ein Zitat, Ritter des alten Kodex, hilfsbereit, mit deiner Freude ansteckend. Ein anderes Zitat dazu, Bene kommt, ole ole, Bene geht, ole ole. Du hattest immer Zeit. Du wusstest, jeden Tag des Lebens zu genießen und jeden um dich herum damit anzustecken. Du warst ein liebenswerter Revoluzzer. So hast du verschiedenen Gruppen, in denen du lebtest, verschiedene Gesichter gezeigt. Ich gestehe, ich habe zu Lebzeiten bei dir darum geworben, mehr von dir zu erfahren. Das ist mir erst nach dem Tod vergönnt. Eine Frau, für die du beruflich den Garten angelegt hast, schrieb betroffen nach der Lektüre des Zeitungsberichtes über die Beerdigung: Ben war ein freundlicher junger Mann. Mit großer Energie und Fachkompetenz hat er unseren Garten verlegt. Und selbst dein Versicherungsberater schrieb, du seist im Mai so voller Begeisterung und Zuversicht gewesen. Diesen Briefen und dem Kondolenzbuch wird von deinen besonderen, einmaligen Qualitäten gesprochen. Voll Dankbarkeit bin ich gegenüber all diesen Autoren für dieses hilfreiche Malen eines Erinnerungsbildes. Mit dir, Benedikt, starb auch von uns gedachte Zukunft, die Hoffnung auf Enkel, beziehungsweise auf einen Onkel für die Kinder deiner Geschwister. Die Vorfreude, dich an deinem neuen Wohnort wiederholt zu besuchen und uns von dir die Wälder und Weinberge zeigen zu lassen, die Weine vor Ort zu verkosten. Wir trauern um die ungelebten Möglichkeiten, die nun von dir und mit dir nicht mehr realisiert werden können. Dazu erhielt ich einen Zuspruch in einem der Briefe: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Den Beerdigungsgottesdienst und das zu druckende Gebetsandenken haben wir zu fünft, Eltern und Geschwister, vorbereitet. Der Bibeltext von der Todesanzeige sollte die Liturgie durchdringen. So hatten wir zügig die Bibeltexte, die neuen geistlichen Lieder aus dem Liedschatz der Gemeinschaft und die freien Plätze für den Kirchenchor der Pfarrgemeinde bestimmt. Deine Geschwister haben dann das Liedblatt verfertigt und kopiert. Für 300 Gottesdienstbesucher. Es kamen viel mehr. Am Tag der Beerdigung erhielt ich so viel Zuwendung, wurde umarmt und gedrückt. Diese körperliche Wärme tat mir sehr gut. Ich fühlte mich so bodenlos bedürftig. Gut, dass es Geschwister im geistlichen Leben gibt und Spiritualität so zum Anfassen ist. Wer glaubt, ist nicht allein. Wir brauchten uns um die Organisation an diesem Tag nicht zu kümmern. Wir fühlten uns auch praktisch in der Gemeinschaft geborgen. 3 Wochen nach der Beerdigung habe ich mit Birgitta dein Grab gerichtet. 6 Schubkarren Erde haben wir auf den Hänger geladen, einen schönen, flachen Grabhügel geformt, mit einer Schaufel und mit den bloßen Händen, so wie du selbst es so gerne getan hast. Die Blumenschalen geordnet. Wir waren sehr still miteinander in der Trauer und der Sorge um deinen Platz. Wie wirst du aus deiner größeren Nähe zu Gott uns begleiten? Inzwischen hat Birgitta ihre Abiturnoten. Trotz der außerordentlichen Belastung hat sie ein gutes Gesamtergebnis. Wir sind alle zufrieden. Jetzt, 5 Wochen sind seit dem Tod vergangen, steht die Frage deutlich vor mir: Wozu? Worauf willst du Gott, mich, unsere Familie und unsere geistliche Gemeinschaft durch diesen Tag vorbereiten? Welche Lehre dürfen, sollen wir aus dieser Erfahrung ziehen? Oder wollte dich Gott in seine himmlische Nähe holen? Einfach so zu deinem Wohl.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Geschenk auf Zeit, Reflexionen eines Vaters nach dem Unfalltod seines Sohnes. Das ist das heutige Thema in der Lebenshilfe. Wenn Sie sich gerade eingeschaltet haben, dass Sie wissen, wo wir gerade stehen. Sie hören einen Vortrag von Diakon Franz Adolf Kleinram. Er leitet die geistliche Gemeinschaft Familie mit Christus und lebt mit seiner Familie in Heiligenbrunn. Vor über 6 Jahren hat er seinen Sohn Benedikt durch einen Unfall verloren und er spricht über seine Erfahrungen und seine Trauerverarbeitung dieses tragischen Ereignisses heute hier in der Lebenshilfesendung. Die Musik für diese Sendung hat er mit uns zusammen herausgesucht, denn es ist Musik, die auch seinem Sohn Benedikt wichtig war, beziehungsweise die in dieser Trauerphase auch immer wieder gesungen wird oder auch am Grab gespielt wurde oder im Trauergottesdienst. Von daher auch hier auch von der Musik her eine persönliche Note. Wir wollen mit dieser Sendung ja Möglichkeit geben, auch einen eigenen Schicksalsschlag vielleicht damit einen anders ertragen zu können, wenn man es an einem persönlichen Beispiel hört. Und Franz Adolf Kleinram hat uns erzählt, wie das war, als er vom Tod seines Sohnes erfahren hat, bis hin zur Beerdigung. Und ja, Herr Kleinram, wie ging es dann weiter?
So nach 2,5 Monaten nach dem Tod brachten zwei Bekannte die Möbel, die bei der Wohnungsauflösung nicht in unser eigenes Auto passten. Bett, Schrank, Gewichthebestangen. Ich war damals sehr betrübt, diese im Hausflur stehen zu sehen, sie dann ins Benediktszimmer hochzutragen, zu späterer Verwendung. Am nächsten Morgen, angesichts dieser Betrübnis, genügte es, auf einem Bein stehend in die Hose steigen zu wollen. Ein Hexenschuss fällte mich. Die gute Anspannung zu Beginn eines Familienseminars kippte um in ein leidiges Sichquälen, das trotz täglicher Spritzen und viel Wärme erst nach über einer Woche weniger wurde. Leben, Leiden, Tod sind miteinander verbunden, sind verschmolzen. Das kleine Leben geht, und das ist so meine Glaubenshaltung, das Sterben öffnet den Weg in das große Leben, das wir Christen erhoffen, erwarten, erstreben. Und dann ist es da. Auf dem Totenzettel schrieben wir als Hinterbliebene, Geschwister und Eltern, den Satz, es gibt kein normales Leben, es gibt nur das Leben. Das Vielfältige, das in uns und um uns tönt, lärmt, sich in den Vordergrund zu schieben versucht, muss still werden und schweigen, damit die Stimme Gottes gehört werden kann. Wir sind durch Benedikts Tod gestoßen worden. Zuerst in Turbulenzen der Emotionen, die uns das Leben aufwirbelten, dann zu Erinnerungen und dem Suchen nach dem Bleibenden in der Begegnung zum Verstorbenen. Dann wurden wir geführt zum Leerwerden von Bildern und Gedanken, um ins Innensein zu kommen, indem die Frage auftaucht, wer bin ich nun mit diesem Tod? Teil meines Lebens ist der Tod. Wer bin ich vor dem lebendigen Gott? Der persönliche Tod war oft Gegenstand meiner eigenen Überlegungen und meines im Gebet mich verfügbar haltens vor Gott. Die Sorge, Frau und Kinder zurückzulassen, ohne für alles gesorgt zu haben, wurde gemildert durch mein Vertrauen in Gott, dass er für sie sorgen wird. Ein Kind vor der Zeit gehen zu lassen, kam in meinen Gedanken nicht wirklich vor. Für Benedikt hat sich der Zugang zum Leben, der raumschaffende Tod, ereignet. Wir haben den Tod als Familie und Freunde Benedikts als Widersacher des Lebens erfahren. Ist dieser Tod, den Benedikt als Schwelle überschritten hat, für uns Trauernde und Anteilnehmende Wegbereiter und Türöffner in ein anderes Leben, bereits schon vor diesem ewigen Leben? Ich lasse das kleine Leben des Alltags, manche Kleinigkeiten und ungeordneten Ängstlichkeiten los. Ich bin auf dem Weg heraus aus der Befangenheit. Der Tod und damit das Tor zum großen Leben reichten herein plötzlich in meine Welt. Leben gehört zum Tod und Tod gehört zum Leben. Mein kleines Ich ist auf dem Weg zu sterben. Das kann ich geschehen lassen. Gott kommt mir und einem jeden Suchenden dabei doch helfend entgegen. Ich will nicht hier bleiben, sondern versuche, es ein geistlicher Meister ausdrückte, transparent auf Transzendenz hin zu leben, Gottes Wirklichkeit hier durchscheinen zu lassen. Dazu sind wir doch alle eingeladen, als Ehepartner, als Erziehende, als Eltern. Wie um Benedikts Tod wissen, sind uns Eltern und Geschwistern gegenüber sprachlos. Die Sprachlosigkeit der Wissenden ist für uns ein wirklich unangenehmes Phänomen. Vielleicht schützt uns aber auch die Sprachlosigkeit der anderen. Wir würden in der Phase lieber reden. Meine Tagebucheinträge sind nun 4 Monate nach dem Tod angekommen. Es ist die Zeit, in der in unserem Garten, in dem Benedikt manches gepflanzt, betoniert und angelegt hatte, als seine landschaftsgärtnerischen Qualitäten zu Hause einbrachte, die Zeit, in der die Haselnüsse reifen. Nur ein Abschied ist eine harte Nuss. In der Sonntagslesung fühlte ich mich von Gottes Wort angenommen. Da heißt es im Buch der Weisheit: Welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen und wer begreift, was der Herr will? Unsicher sind die Berechnungen der Sterblichen und hinfällig unsere Gedanken. Das Evangelium lud mich ein, diesem Tod einen Sinn zu geben durch freiwillige Bejahung dieses Verzichtes auf mein Kind, meinen Sohn. Bei Lukas 14 heißt es: Wenn jemand zu mir kommt, muss er Kinder, ja, sich selber gering achten, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, wer nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet, kann nicht mein Jünger sein. Ohne Halbheiten in die Lebensgemeinschaft mit Jesus gehen, in die Fußstapfen Jesu treten, konsequente Nachfolge. Es ist mehr, als ich kann, und ich bleibe und bin ein Übender dabei. Bei einem Männerwochenende mit dem Thema meditatives Bogenschießen, das ich mir dann gegönnt habe, hörte ich den rätselhaften Spruch: Wenn der Bogen zerbrochen ist, dann schieß. Ich vertraue durch das Dunkel, das in mein Leben hineingebrochen ist, hindurch auf Gott. Dieser Tod, Tor zum Licht. Das führte mich zur Erinnerung an den Psalmvers: Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand des Kriegers, so sind Söhne aus den Jahren der Jugend. Psalm 127. Der Tod ist nicht Feind, sondern, wie der heilige Franz von Assisi, mein Namenspatron, sagte, Bruder. Dieser Brudertod lehrt mich das Annehmen und Loslassen im Alltag. Er lehrt mich Verzicht und öffnet mir neues Leben. Die Erfahrung ist gut für mich, dass während etlicher Wochen immer wieder Tränen einfach aus den Augen sickerten, aus dem Herzen flossen. In der Erstarrung des Lebens nehme ich das schlagende Herz wahr, wird mir Herzmassage zuteil, wie ich es bei einem Bibliodrama-Workshop erlebte. Mitte September dann kamen alle Geschwister für ein Wochenende nach Hause. Wir hatten darum gebeten, Benedikts Dinge zu sichten, zu verteilen innerhalb der Familie, gemeinsam zu überlegen, wer von Benedikts Freunden vielleicht etwas als Erinnerung geschenkt erhalten sollte, beziehungsweise was weggeworfen werden kann. Danach forderte mich ein Vater-Tochter-Wochenende. Ich habe für mich selbst überraschend nachdrücklich über Vaterschaft referiert. Anfang Oktober zog Birgitta dann zum ersten Semester nach Jena, 3 Autostunden entfernt. Nun sind wir nach 30 Jahren Erziehungsarbeit wieder kinderlos. Was unser Erzählen von Benedikts Tod bei Gesprächspartnern auslöst, zum Beispiel die Erinnerung an den Tod des Bruders vor Jahrzehnten und den Schmerz der Erinnerung, der auch dann noch wieder aufsteigt. Alle Heiligen waren wir dann in der Andacht der Pfarrei. 2-mal wurde der Name Kleinram gelesen, da in den zurückliegenden 12 Monaten meine Mutter und Benedikt gestorben sind. Lichter auf allen Gräbern, Menschentrauben an jedem Grab des dörflichen Friedhofs rund um die Kirche. Eine für uns als Großstädter unbekannte Atmosphäre. Wir beten für Benedikts Seele, dass sie in der Begegnung mit unserem Schöpfer, dem dreifaltigen Gott, ewige Seligkeit erfährt. Du wohnst nun bei Gott, der im Leben dein Gast war und dessen Gast du nun bist. Später fand ich einen Zuspruch im katholischen Katechismus, mit dem der Christ, der sein Sterben mit dem Sterben Jesu vereint, mit sanfter Bestimmtheit, so heißt es in der Anweisung, angesprochen wird. Ich zitiere daraus. Mache dich auf den Weg, Bruder in Christus, im Namen Gottes des allmächtigen Vaters, der dich erschaffen hat, im Namen Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, der für dich gelitten hat, im Namen des Heiligen Geistes, der über dich ausgegossen ist. Heute noch sei dir im Frieden deine Stätte bereitet, deine Wohnung bei Gott im heiligen Zion. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef und mit allen Engeln und Heiligen Gottes. Kehre heim zu deinem Schöpfer, der dich aus dem Staub der Erde gebildet hat. Wenn du aus diesem Leben scheidest, eile Maria dir entgegen mit allen Engeln und Heiligen. Deinen Erlöser sollst du sehen von Angesicht zu Angesicht. Dieses Sterbegebet gewinnt für mich Bedeutung, da ich Benedikt infolge Unkenntnis über seine Situation nicht im Sterben begleiten konnte. Ein halbes Jahr nach dem Tod war dann die erste große Hürde der Geburtstag, der erste auch ohne unseren Sohn. Es war der 25. Geburtstag. Wir haben ein Herz aus 25 Rosen aufs Grab gelegt. Ausdruck unseres Schmerzes und unseres Gedenkens, unserer Zuneigung über den Tod hinaus. Dreimal erhielten wir an diesem Tag Post, um uns zu trösten. Und einer von Benedikts Kumpeln kam zum Grab, um eine Flasche Augustinerbräu hell zu trinken. Die Flasche stellte er halb voll aufs Grab, versehen mit der Aufschrift: Die Besten sterben jung. Das hat uns sehr angerührt. Anschließend traf ich mich mit Mitarbeitern und die Botschaft war dieses mehrtägigen Treffens: Lass dir Zeit zum Trauern. Am Christkönigswoche 2007 hatten wir in einem weiteren Kurs eine Schreibmeditation in der Gruppe zu Lukas 9 von der Nachfolge. Ich schrieb damals: Ich bin angespannt zwischen der Trauer um den toten Sohn und dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden. Ich fühle mich herausgefordert, nicht zurückzuschauen, sondern den Pflug zu führen. Dieser mein Aufschrieb wird, wie es bei einer Schreibmeditation so üblich ist, in der Gruppe kommentiert. Daraus eine Notiz: Sich nicht lähmen lassen vom Schmerz, trotzdem die Hand an den Pflug legen, trotzdem an Gott festhalten, auch wenn ich nicht verstehe. Das ist ein beeindruckendes Zeugnis. Wem hänge ich an? Woran hänge ich mein Herz? Wen oder was soll ich verlassen, damit Gott mich beschenken kann, meine leeren Hände füllen, mein verwundetes Herz ganz machen kann? Ich predige an diesem Wochenende über das Tagesevangelium. Die Bedeutungen je nach Lesart: Maranatha und Maranatha, Imperativ: Unser Herr, komme bald, Vergangenheit: Unser Herr ist gekommen. Oder Partizip: Unser Herr ist im Kommen. das jährlich übliche vorweihnachtliche Plätzchenbacken, zu dem Rita und Birgitta anreisten, war eine tröstliche Erfahrung, dass Familie weitergelebt wird, doch einer fehlt. Kurz vor Weihnachten ruft eine Mutter aus der Umgebung an, deren Sohn schon vor einigen Jahren, 26-jährig, bei einem Motorradunfall verstarb. Sie wollte einfach reden, vielleicht trösten, schien irritiert über meinen herzlichen Wunsch an sie, frohe Weihnachten. Dann kam auch für uns das erste Weihnachten, ohne ihn. Wir feierten sehr verhalten. Wir trauerten miteinander am Grab. Die drei Geschwister schenkten uns Eltern ein gemeinsames Frühstück mit ihnen in einem Landshuter Café. Ja, wir sind miteinander unterwegs. Am Tauftag Benedikts Anfang Februar brannte ganztägig die Taufkerze vor seinem Bild auf der Kommode. Im Februar habe ich dann 3 Jahrgänge Fotos aus dem Leben der Familie geordnet und in 3 Ordner eingeklebt. 3 Jahre, 3 Tote. Erst der Vater, dann die Mutter, dann der Sohn. An diese Arbeit heranzugehen, ging nicht ohne Widerstand, hat Kraft gekostet. Diese Arbeit auszuführen, brachte wiederum Tränen. Die Bilder um Benedikts Tod und die Vervollständigung des Kondolenzbuches vom Tag der Begräbnisfeier bedeuteten den größten Schmerz. Diese Konfrontation zeigt mir neue Grenzen meines Lebens. Wachsen, wohin, reifen, wie? Ende Februar besuchten wir als Ehepaar die besten Freunde Benedikts, bei denen er viele Tage und Nächte zugebracht hatte. Ihren Sohn hat er 2 Jahre lang ab der Geburt begleitet als lieber Onkel Ben, wie es auf einer Schleife des kleinen Kranzes auf dem Grab hieß. Lieber Onkel Ben. Sie hatten von dem zweiten Kind, das Benedikt ihnen sehr anempfohlen hatte, dem ersten als Geschwister zur Seite zu stellen, kurz vor seinem Tod erfahren, und nun war es in ihrer Mitte. Sie gaben ihm den Namen Tristan Benedikt. Im März haben wir uns dann für einen Grabstein entschieden, eine Stele aus Granit wie ein Halbmond geformt, in dem Betrachter zugewandten Hohlraum sind die Lebensdaten geschrieben. Die Tiefe des Lebens ist unauslotbar. Am oberen Rand ist das Regenbogenkreuz in Aluminiumguss angebracht. Das ist ein Zeichen der Benediktinerabtei Hagia Maria Zion, in der Benedikt in Jerusalem und Tapka am See Genezareth gearbeitet hat. Orte, die auch uns Eltern durch mehrere Reisen vertraut wurden. Dieses Regenbogenkreuz ist ein altes Symbol der frühen Christen. Auf der Sinai-Halbinsel hatten es frühchristliche Pilger am sogenannten Felsen der Inschriften eingeritzt. Es symbolisiert die 3 Bundesschlüsse Gottes mit den Menschen. Der Regenbogen als Zeichen des Bundesschlusses mit der ganzen Menschheit, ja der ganzen Schöpfung. Die 12 Enden des Kreuzes, die 12 Stämme Israels. Und der neue Bund in Christus dargestellt durch das Kreuz. So drückt das Regenbogenkreuz die unzerstörbare Treue und Liebe Gottes zu uns Menschen aus. Dann Karfreitag 2008, das erste Mal nach Benedikts Tod den Kreuzweg beten. Mit Hilfe religionspädagogischer Materialien als Bodenbild in der Kursgemeinschaft legen. 8. Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Bei Lukas 23 heißt es, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Jesus sieht nicht nur das äußere Leid, er lenkt im äußersten eigenen Leib den Blick der anderen auf die tiefere Not. Der selbsterfahrene Trennungsschmerz schüttelt mich nochmals, die Tränen fließen. Ich lege später das Kondolenzbuch in diese Station des Bodenbildes vom Kreuzweg. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen in den nächsten Stunden dieses Buch zur Hand, lesen anhaltend, schweigen darüber. Karsamstag. das Verweilen mit der ganzen Kirche am Grab des Herrn, das Gebet vor dem leeren Tabernakel, ist bereits seit Jahren für mich eine kostbare Zeit, in die ich die Gäste der K-Exerzitien immer wieder gerne hineinführe. Die Betrachtung des Leidens und Todes des Herrn verbinde ich für mich mit der Betrachtung des Leidens und Todes meines Sohnes. Vielleicht war ich ihm noch nie so nah. Und der Herr nimmt ihn aus dem Reich des Todes Kraft seiner Barmherzigkeit und Auferstehungsmacht in die Osterfreude. Er, der Herr, reißt ihn, Benedikt, mit. Die Ahnung der Osterfreude für Benedikt. Am Sonntag nach Ostern, alle Gäste sind abgereist, gönne ich mir eine Runde Bogenschießen. Das Wetter ist trocken und sonnig. Das Geräusch von Motorrädern auf der Landstraße erinnert mich an Benedikt, der sich gerne von den ersten Frühlingstagen zu Ausflügen locken ließ. Ich hebe den Bogen, denke an Benedikt. Und in mir steigt sie aus väterlicher Zuneigung auf für Benedikt. Dieser Pfeil, der sich löste, traf als erster, seitdem ich Pfeil und Bogen je in die Hand genommen hatte, in die Mitte der Scheibe. Was ist das für eine Verbindung von Vater und Sohn über den Tod hinaus? Oder anders, was ist das für eine neue Beziehung, die durch den Tod möglich wurde? Ein Koan lautet, ich hatte schon zitiert, bis der Bogen zerbrochen ist, dann schieß. Weihnachten 2008 wünschen die Geschwister gemeinsam, sich zukünftig jedes Quartal ein Wochenende mit uns Eltern zu treffen. Wegen der allseits gefüllten Terminkalender vereinbaren wir alle Treffen für 2009 und seitdem im Dezember jeweils für das Folgejahr. Im März 2009 machen wir dann sogar gemeinsam Urlaub auf den Kanarischen Inseln, ermöglicht durch das finanzielle Erbe meiner Eltern. Es war der erste Urlaub seit unserer gemeinsamen Wohnmobiltour durch Südfrankreich 15 Jahre zuvor. Der Wunsch zum familiären Miteinander ist durch Benedikts Tod gestärkt. Im März 2011 nehme ich an einer Werkwoche teil, in der pastorale Mitarbeiter lernen, mit Trauernden umzugehen. Dabei kommen natürlich auch eigene Trauererfahrungen zur Sprache. Ich gehe bewusst mein Erleben nach Benedikts Tod, denn ich weiß, wenn du die Trauer verabschieden willst, dann gehe hinein. Der meditative Abend gegen Ende des Kurses führt uns Maria Magdalena am Ostermorgen mit einem Bild von Sigur Köhler vor Augen. Die Musik aus der griechisch-orthodoxen Liturgie, die gespielt wird, lässt mich den Todeskampf Benedikts in der Mainzer Universitätsklinik wahrnehmen. Herzschlagen, Reanimierungen, Trennen der Seele vom Körper, Abschlagen der Bindungen vom Irdischen und durch Sünde Beschwerden, Annahme durch Gott und Annäherung an die Musik, an die Freude des Himmels. Ich bin von Trauer geschüttelt und voller Tränen. Ich erlebe die vom Himmel ausgehende Reinigung des Menschen. Dankbar bin ich für die Erfahrung, dass Tod nicht das Letzte ist, sondern Auferstehung und Leben im Licht am Ende stehen. Dankbar bin ich, dass die Herrlichkeit Christi, des Königs, was wir am Sonntag feiern werden, uns erwartet. Dankbar bin ich dafür, dass die Glaubenslehre diese Glaubenserfahrung bestätigt. Ja, ich möchte nochmal das Zitat vom heiligen Hieronymus lesen, das mir bedeutsam wurde, so dass wir es auch auf die Danksagungskarte an alle Mitfeiernden geschrieben haben. Du hast ihn uns geliehen, Herr, und er war unser Glück. Du hast ihn zurückgefordert und wir geben ihn dir ohne Murren, aber das Herz voll Wehmut. Ich möchte zum Abschluss gerne beten und lade Sie ein, jetzt auch in der Erwartung des Geheimnisses vom Christkönigssonntag, einzustimmen als Hörer in dieses Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, wir rufen voll Vertrauen dein Erbarmen herab auf unsere Verstorbenen und alle, die um die Verstorbenen trauern. Im Haus deines Vaters ist für jeden von uns Wohnung und Heimat bereitet. Stärke uns auf dem Weg zu dir. Christus, höre uns.
Christus, höre uns.
Auch du hast am Grab deines Freundes Lazarus geweint. Trockne unsere Tränen. Christus, höre uns.
Christus, höre uns.
Ich danke dir für alles Gute und Frohmachende, das wir durch unsere Verstorbenen erfahren durften. Lass es weiterhin Frucht bringen unter uns. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Vergib unseren Verstorbenen und uns, was wir aneinander gefehlt haben. Heile uns alle mit deiner nicht enden wollenden Liebe und Barmherzigkeit. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Herr, wir bringen dir den tiefen Schmerz der Eltern, Geschwister und Kinder der Verstorbenen. Sei du ihnen Halt, Hoffnung und Licht. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Du, Herr, hast unsere Verstorbenen durch die Taufe in die Kirche aufgenommen. Vollende ihr Leben in deiner Herrlichkeit. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Herr Jesus Christus, du siehst in unser Herzen. Höre und erhöre unser Gebet. Amen.
Amen. Vielen Dank, lieber Franz Adolf Kleinrahm, für Ihren Vortrag zum Thema Gott hat uns Benedikt geliehen, heute zum Thema bei der Lebenshilfe Geschenk auf Zeit, Reflexion eines Vaters nach dem Unfalltod seines Sohnes. Sie haben in Ihrem Vortrag über diese Sprachlosigkeit gesprochen, die einem befällt. Auch die anderen sind sprachlos, wenn sie einem solchen Leid gegenüberstehen. Und mit Ihrem Vortrag haben Sie ein bisschen Ihr Bedürfnis gesagt. Sie möchten gerne, dass man darüber spricht. Und dass es eben heilsam und hilfreich ist, wenn man darüber spricht. Deshalb auch ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Vortrag gehalten haben.
Gerne, möge es nützen und die Herzen wirklich in größeren Frieden mit Gott und miteinander bringen.
Vielen Dank. Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, haben Sie die Möglichkeit auf zweierlei Weise. Zum einen können Sie im Internet diesen Vortrag noch mal nachhören unter www.horeb.org. Dort unter Podcast aktuelle Mitschnitte und die Lebenshilfe-Rubrik vom heutigen Datum aufrufen und die Sendung noch einmal nachhören. Sie können sich aber auch gerne von unserem CD-Dienst eine CD bestellen. Das wäre die Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie außerhalb von Deutschland den CD-Dienst anrufen möchten, um eine CD zu bestellen, wählen Sie bitte 0049 8323 9675 120. Das Thema Geschenk auf Zeit, Reflexion eines Vaters nach dem Unfalltod seines Sohnes. Ich finde, dieser Vortrag hat ganz viel Tiefe, hat ganz viel Hilfreiches, was Sie vielleicht für sich persönlich oder auch für andere gerne aufbewahren möchten oder an Sie weitergeben möchten. Nehmen Sie dieses Serviceangebot von Radio Horeb gerne wahr. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung oder Radio Horeb als solches, dann wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08323 9675 110. Sowohl CD-Dienst als auch Hörerservice sind für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr und Mittwochs bis 18 Uhr. Dies war die Lebenshilfe. Es wäre schön, wenn Ihnen die Impulse dieser Sendung helfen, eine solche Trauersituation, einen solchen Schicksalsschlag besser zu verstehen. Oder, falls Sie selbst betroffen sind, sie sogar vielleicht besser durchzustehen. Denn wir wollten am Lebensbeispiel wirklich Lebenshilfe bieten und ich hoffe, dass dies gelungen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.